das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Herzlich willkommen zu später Stunde. Ja, wenn eine Ehe zerbricht, gibt es meistens noch was aufzuarbeiten. Auch die Frage, wer hat wann schon vorher gewusst, dass er Schluss machen will. So ist es auch bei der Ampel. Laut mehrerer Medienberichte soll die FDP mehr als einen Monat lang hinter verschlossener Tür den Ausstieg aus der unglücklichen Ampelkoalition genau geplant haben, obwohl ja offiziell immer das Gegenteil gepredigt wurde. Ist es also falsch, wenn Christian Lindner sich als Opfer des Kanzlers darstellt und ihm eine Entlassungsinszenierung vorwirft? Und ging es der FDP schon länger weniger ums Land als einfach darum, sich nur selbst zu retten? Moritz Rödle.
Als die FDP-Vertreter vergangene Woche zum letzten Koalitionsausschuss ins Kanzleramt kommen, sind sie sich offenbar vorher schon sicher. Die Ampel muss enden. Das sagen übereinstimmend Recherchen von Zeit und Süddeutscher Zeitung. Es gibt offenbar auch einen konkreten Plan. Man will abwarten, bis der Kanzler zwei Tage später auf einer Auslandsreise ist und dann die Koalition platzen lassen. Doch Scholz ist an diesem Abend vorbereitet und kommt den Liberalen zuvor. Für Lindner in den folgenden Tagen die Gelegenheit, das Scheitern dem Kanzler in die Schuhe zu schieben.
Mich macht die Situation, so wie sie sich entwickelt hat, tatsächlich betroffen, weil ich glaube, es hätte eine für unser Land bessere Option gegeben.
Doch ist diese Betroffenheit glaubwürdig? Die Recherchen von Zeit und Süddeutscher Zeitung zeichnen ein anderes Bild. Demnach habe die FDP in dieser Potsdamer Villa schon Ende September den Bruch grundsätzlich beschlossen. In Anlehnung an die Befreiung Europas von Hitler-Deutschland ist von einem Projekt D-Day die Rede. Bei einem FDP-Termin heute spielt Lindner die Pläne herunter.
Es ist Wahlkampf. Wo ist die Nachricht? Olaf Scholz hat gestern eingeräumt, dass er bereits im Sommer über meine Entlassung nachgedacht hat. Und selbstverständlich hätte die FDP ohne Wirtschaftswende die Koalition verlassen müssen. Deshalb hatte ich Olaf Scholz ja auch einen gemeinsamen, geordneten Weg zu Neuwahlen vorgeschlagen. Also wo ist die Nachricht? Alles klar, danke.
Also alles kein Problem? Für die ehemaligen Ampelpartner ist die Story nicht so einfach zu verdauen. Besonders die SPD fühlt sich hintergangen.
Und weil man ja viele Gespräche geführt hat und dachte, das sind ernsthafte Gespräche, die die FDP mit einem führt, finde ich, ist es jetzt vor allem an der Zeit, dass die FDP sich bei den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes entschuldigt dafür, welches Schauspiel man hier in den letzten Monaten wirklich aufgeführt hat.
Ich halte die FDP für regierungsunfähig. Das wird sehr deutlich, wenn man die letzten Wochen und Monate noch mal betrachtet.
Christian Lindner ist dieser Frust wohl egal. Eine Neuauflage der Ampelkoalition zwischen FDP, SPD und Grünen hat der ehemalige Finanzminister vor ein paar Tagen ausgeschlossen.
Ja, um nicht noch mehr Glaubwürdigkeit zu verlieren, muss manche ehemalige Ampelpartei wohl etwas länger stricken. Genau das Stricken wurde den Grünen ja in die Wiege gelegt. Trotzdem gelingt nicht jede Masche, wie die mauen Umfragewerte von 11% belegen. Aber wie sagt die heute beim Parteitag in Wiesbaden neu gewählte Parteichefin Franziska Brandner? Jetzt wüssten die Grünen, wozu sie seit 45 Jahren Wollpullis stricken. Für einen Winterwahlkampf. Und genau der beginnt jetzt. Alexander Budwig.
Wir zeigen, was in uns steckt. Make Green great again!
Dass sich die neue Grünen-Chefin Franziska Brandner ausgerechnet bei Donald Trump bedient, mag verwirren und hölzern klingen. Es beschreibt aber die Sinnsuche, auf die sich die Grünen bei diesem Parteitag begeben. Es ist die Suche einer Partei nach dem eigenen Profil, nach 3 Jahren Ampel mit schmerzhaften Zugeständnissen und dem abrupten Aus.
Aber wir laufen nicht weg, wenn es schwer wird. Wir ducken uns nicht weg bei Gegenwind, bei Anfeindungen. So viele Anfeindungen. Und ich habe es satt, dass inzwischen alles, was anderen nicht in den Kram passt, uns als Ideologie angelastet wird.
Die 45-jährige Brandner gilt als Vertraute von Robert Habeck, der die Grünen als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen soll. In der Partei aber wegen der Zugeständnisse in der Ampel längst nicht mehr unumstritten ist. Brandner soll deshalb dafür sorgen, dass die Grünen geschlossen zum Team Robert werden. Helfen soll ihr dabei Felix Banaschak, dem die Größe dieser Aufgabe vor seiner Rede noch einmal bewusst zu werden scheint. Der 35-Jährige aus dem Ruhrpott ist Parteilinker, der soziale Gerechtigkeit wieder stärker zum Thema der Grünen machen will.
Eine Partei, die in dieser Lage nicht miteinander diskutiert, ja auch miteinander streitet, sie wäre eine tote Partei. Und ich will Vorsitzender einer lebendigen, einer quietschfidelen Partei sein.
Und zu diskutieren haben die Grünen einiges. Nach ihrer Wahl bekommen die beiden neuen Vorsitzenden einen offenen Brief von der Basis zum Thema Asyl überreicht. Darin die Forderungen, keine Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan und keine Leistungskürzungen für Asylbewerber. Beides hatte Brandner als Habeck-Staatssekretärin und damit Mitglied der Bundesregierung im Ampelkabinett mitgetragen.
Ich erwarte von ihr, dass sie ihr Kurs wechselt und dass sie ganz klar auch auf der Seite der Menschenrechte steht. Ich finde, bei dieser Migrationsfrage, da für mich gibt es keine Kompromisse.
Abschiebungen in Kriegsgebiete verbieten sich. Dieser Satz steht in unserem Grundsatzprogramm.
Trotz Kritik? Mit dem neuen Bundesvorstand steht das Team Robert. Morgen soll Habeck selbst noch offiziell zum Kanzlerkandidaten gewählt werden. Sein Ziel bis zur Wahl Ende Februar? Mit einem Mittelkurs raus aus dem Umfragetief.
Und eine wichtige Rolle im Team Robert Habeck spielt ohne Zweifel die Co-Parteichefin Franziska Brandner, mit der ich am Abend sprechen konnte. Guten Abend, Frau Brandner.
Guten Abend.
Ist es eigentlich reiner Zufall, dass die beiden neuen Parteichefs ausgerechnet aus Bundesländern kommen, in denen Schwarz-Grün gerade regiert?
Das ist Zufall, aber natürlich prägt das uns. Wir sind vom Herzen überzeugte, ich bin überzeugte Baden-Württembergerin, eher überzeugte Nordrhein-Westfale, aber wir haben jetzt natürlich ganz Deutschland im Blick.
Ja, Sie sind heute mit einem schlechteren Ergebnis als Ihr Co-Vorsitzender Banaschak gewählt worden. Zeigt das möglicherweise schon die Skepsis vieler in der Partei, wie mancher schon sagt, der Robertisierung der Grünen gegenüber?
Nein, ich freue mich sehr über unsere guten Ergebnisse. Das ist kein Zeichen für irgendeine Richtung. Ich bin schon eine Weile in der Partei dabei, rede Klartext, habe auch Kanten und ich freue mich darauf, jetzt auch die restlichen überzeugen zu können. Mhm.
Robert Habeck, und Sie sind ja nun eine wirklich der engsten Vertrauten von Robert Habeck, wirkte zuletzt oft schon hadernd, ja, auch manchmal so ein bisschen verunsichert, auch bei öffentlichen Auftritten. Wie wollen Sie es schaffen, dass ausgerechnet er als Mann für die Zukunft gesehen wird, also richtig als Impulsgeber? Zumal ja in den jüngsten Umfragen die Union zum Beispiel dreimal so stark ist oder gewesen ist wie die Grünen. Wie soll das gehen?
Robert Habeck ist jemand, der gezeigt hat, dass er Krisen meistern kann, die Energiekrise. Wir haben es geschafft, von russischem Gas unabhängig zu werden und gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigt. Und in diesen krisenhaften Zeiten ist es gut zu wissen, jemanden an der Spitze zu haben, der Krisen kann und gleichzeitig jemand, der konstant und überall Probleme löst und die Dinge beschleunigt. Sag nur Stichwort LNG-Terminal-Ausbau. So schnell, wenn das Deutschland-Tempo überall wäre, dann wären wir in diesem Land schon wesentlich weiter. Und es geht darum, bei uns die Dinge schneller zu machen, besser zu machen. Mhm. Und dafür steht Robert Habeck.
Sie sagen, Sie wollen eine Partei sein, die für jeden Menschen einsteht. Sie werden aber in großen Teilen der Bevölkerung ganz anders wahrgenommen als moralisierende Verbotspartei. Wie? Weg davon.
Ich bin in die Partei eingetreten, um das Leben besser zu machen, um Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Ja, auch um Frauenrechte uns zu erkämpfen. Ich bin nicht reingegangen, um Recht zu haben. Mir geht es darum, dass wir konkret zeigen, was in dem Land steckt. Ich will den Weg frei machen für die, die in diesem Land Ideen haben, Innovationen voranbringen wollen. Das ist unsere Rolle, unsere Aufgabe. So sehe ich die Aufgabe von Politik. Und mir liegt nichts ferner, als nur mit dem, ja, als da zu stehen, Recht zu behalten und nichts zu verändern. Dafür bin ich nicht angetreten.
Aber es geht ja nicht nur ums Recht behalten, oder Frau Brandner? Es geht um das Vertrauen bei den Jungen, das Sie stark verloren haben. Es geht um die Akzeptanz im Osten, die absolut nicht da ist, außer in einigen größeren Städten. Und es geht um die ländlichen Bereiche, wo Sie auch überhaupt keine richtige Basis haben. Wie wollen Sie da wieder hin?
Also, dass wir überhaupt gar keine Basis haben, dem würde ich jetzt widersprechen. Aber ja, wir haben Vertrauen verloren. Es ist so, dass wir auch bei den Wahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg verloren haben. Das war sehr schmerzhaft. Und jetzt müssen wir hier auch Vertrauen wiedergewinnen. Mein Eindruck ist immer, man gewinnt das wieder, indem man auch den Bürgern, den Menschen vertraut, ihre Probleme angeht, zeigt, dass man sie lösen kann. Für mich sind ländliche Räume die Regionen, aus denen ich komme. Ja, ich bin in die Schule gefahren, hatte ich 1,5 Stunden Schulweg hin, 1,5 Stunden Schulweg zurück. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, wenn der Zug nicht fährt, wenn die Straßenbahn permanent ausfällt oder zu spät ist. Das sind die Dinge, die wir angehen müssen, damit es eben wirklich besser wird im Leben von so vielen Menschen, die eben vielleicht nicht jetzt direkt in der Hauptstadt wohnen.
Das klingt wie so ein großes Versprechen, aber es klingt alles noch so ein bisschen ungefähr. Die Grünen haben so viele Zugeständnisse gemacht bei der Asylpolitik, bei der Klimapolitik. Dann geht es auch um die Waffenlieferungen, wo sie ihren Kurs geändert haben, die Grünen. Warum sollte man die Grünen noch wählen, Frau Brandner?
Wir haben klare Werte. Wir stehen für Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und sind aber immer bereit, sie den Aufgaben unserer Zeit auch anzupassen. Und das kann dann eben auch bedeuten, die Freiheit der Ukraine zu verteidigen und dafür Waffen zu liefern. Aber in dem klaren Verständnis, dass es um unsere Freiheit geht, um den Frieden in Europa und dass wir dafür bereit sind, uns den Aufgaben, die uns gestellt werden, auch anzupassen. Mhm. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was manche machen, sich aus der Verantwortung stehlen, nicht sich den Aufgaben stellen, sondern bei ihrem kleinen Parteikanon bleiben. Wir haben bewiesen, dass wir das Gegenteil tun und immer in der Verantwortung für dieses Land und für Europa stehen.
Und dann passiert noch so viel drumherum. Kaum sind Sie jetzt an der Spitze, gibt es Verblüffendes über die FDP, die wohl akribisch und über Wochen entgegen allen Beteuerungen auch von Christian Lindner den Ausstieg aus der Ampel geplant haben soll. Fühlen Sie sich auch getäuscht, wie es jetzt aus der SPD heißt?
Naja, so richtig überraschend tut es auch nicht.
Sie wussten's.
Aber es ist natürlich... Nein, ich weiß es nicht, aber man hat ja gemerkt in den letzten Wochen, dass in der FDP der Wunsch eher größer war, aus dieser Regierung rauszugehen, als drin zu bleiben. Andererseits habe ich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen der FDP viel erreicht. Wir haben Dinge beschleunigen können und deswegen geht es mir nicht darum, jetzt nicht nach hinten zu schauen, nachzutreten, sondern ich möchte, dass wir nach vorne uns richten, hier klar aufzeigen, dass für uns das Land über der Partei steht und dass es uns darum geht, jetzt die besten Lösungen auf den Tisch zu legen und diejenigen, die lieber darüber diskutieren, wie sie aus der Verantwortung rauskommen, vielleicht auch nicht den Anspruch haben sollten, wieder in Verantwortung gewählt zu werden.
Mhm. Aber punktuell dieses Drehbuch für den Ausstieg nicht so schlimm aus Ihrer Sicht?
Wissen Sie, man kann da jetzt viel drüber reden. Jeder Bürger kann sich sein eigenes Bild davon machen, das lesen. Ich habe eine andere Kinderstube.
Sagt Franziska Brandner, die Parteivorsitzende der Grünen. Und wir sagen danke für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Ja, wohin geht's für die Grünen? Dazu hat Iris Seiram vom Rundfunk Berlin-Brandenburg diese Meinung.
Die Grünen müssen im Kaltstart in den Wahlkampf, auch wenn es dieses Wochenende erstmal nur um Köpfe gehen sollte. Köpfe der Vergangenheit und die der Zukunft. Die Partei stellt sich neu auf. Franziska Brandner und Felix Banaschak sollen die Grünen Neustart klar machen. Die eigentliche Spitze aber bleibt die alte. Annalena Baerbock wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen und natürlich Robert Habeck. Beide mitverantwortlich für eine krachend gescheiterte Regierung. Es bleiben große Probleme. Zwei Kriege in der Ukraine und in Gaza. Und mit einer wirtschaftlichen Lage, die auch mit Robert Habeck nach Hause geht. Despektierlich wurde er Kinderbuchautor genannt. Aber braucht Politik nicht auch eine gute Erzählung? Voller Zuversicht, gerade in diesen Zeiten. In den Reden hier auf dem Parteitag werden Geschichten von Busfahrern erzählt. Menschen, die gerne Döner essen. Es wirkt aufgesetzt. Schaufensterfloskeln ohne Inhalt. Sie füllen keine Erzählung. Die Grünen sind nett und sympathisch. Fast jeden von ihnen würde ich an meinen Küchentisch einladen. Auf diesem Parteitag habe ich bislang noch kein überzeugendes Argument gehört, warum ich mich aber auch gern von ihnen regieren lassen würde.
Die Meinung von Iris Seiram. Am Broadway in New York, wo es leuchtet und glitzert, steht einer auf der Bühne, der ziemlich bescheiden aufgewachsen ist. In Berlin-Neukölln nämlich. Felix Lobrecht sammelt als Stand-up-Comedian fleißig Fans. Sein Podcast Gemischtes Hack ist schon lange einer der meistgehörten hierzulande und einen Bestseller über seine Berliner Wurzeln hat er auch schon geschrieben. Jetzt hat Marion Schmickler den 6-fachen Preisträger des Deutschen Comedy-Preises beim New York Comedy Festival getroffen.
Schnell noch ein Foto für die Fans daheim. Felix Lobrecht hält seine 1,3 Millionen Follower auf Instagram auch aus Amerika auf dem Laufenden. Er ist zum ersten Mal in New York, zum ersten Mal mit seinem neuen Programm und mächtig nervös.
Also die Jokes sind schon alle bulletproof. Ich habe die alle schon 100 Mal gemacht, aber halt immer in so einem sehr kleinen, open-micigen Rahmen. Und jetzt das erste Mal irgendwie kommerziell und etwas größer. Also ich glaube, heute sind auch fast 800 Leute da oder so. Und die haben irgendwie $60 Eintritt bezahlt. Manche Psychos sind extra angereist aus Deutschland so. Und da will man natürlich auch was liefern, ja.
Soundcheck. Der Ton ist dem Comedy-Star noch zu huschelig. Man spricht Deutsch am Broadway an diesem Abend auf der Bühne und im Publikum.
Er war halt so von klein auf immer arm gewesen, jetzt so ein Rich Boy, aber der macht halt nie einen Hehl draus, wo er herkam und sowas. Ein verdammt cooler Typ.
Bei Ihnen?
Sie kannte ihn vorher noch nicht.
Paar Mal geguckt auf Insta, YouTube und ich feiere ihn. Ich mag seinen Humor, er ist halt echt.
Felix Lobrecht!
Es ist ein ganz besonderer Auftritt für den Berliner Comedian, aufgewachsen in armen Verhältnissen in Neukölln und jetzt New York.
Wenn dieses Gebäude jetzt hier zusammenstürzt und wir alle sterben, dann gibt es einfach morgen in Deutschland die Nachricht, 800 Tote, darunter 800 Deutsche. Einfach 800. Und wenn ich mit euch sterbe, dann seid ihr gefickt, weil dann wird nur über mich geredet. Ganz einfach so, darunter auch Comedy-Superstar, Philanthrop und Lebemann Felix Lobrecht.
Er erzählt Geschichten aus seinem Leben, von seiner Oma, die Türken hasst, seiner Therapie in einer Klinik. Schonungslos derb. Keine Tabus.
Leute lachen halt einfach gerne und ich glaube, die haben einfach so gelächzt nach irgendjemandem, der so normalen und Straßenalltagshumor irgendwie gut verpackt auf die Bühne bringt. Und ich war einfach nur einer der Ersten und hatte Glück. Und ich musste dieses Trümmerfeld, was die Comedy-Generation vor mir hinterlassen hat, aufräumen.
Das Theater hat längst zugemacht, aber ihr Felix posiert immer noch geduldig für die begehrten Selfies. Anspannung vorbei, Premiere gelungen.
Fürs Viertelfinale der Nations League hat sich die deutsche Nationalmannschaft sowieso schon qualifiziert, aber so ein Gruppensieg kurz vor Ende des Länderspieljahres, das wäre schon was Feines. Der Weg dorthin, ein Sieg jetzt am Abend in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina. Und man kann schon so viel sagen, sie haben den Weg gefunden. Bernd Schmelzer.
Es ist ein Fußballfest in Freiburg, der Bundestrainer begeistert. Deutschland zieht als Gruppensieger ins Nations League Viertelfinale ein. Schon nach 2 Minuten werden die Weichen gestellt, als Jamal Musiala den torreichen Abend eröffnet. Die DFB-Auswahl tritt extrem dominant auf, und zwar von Anfang an. Die Bosnier werden permanent unter Druck gesetzt, kommen kaum aus dem eigenen Strafraum. Bestes Beispiel, Robert Andrich setzt nach, Tim Kleindienst staubt ab, 2:0. 8 Minuten vor der Pause erhöht Kai Havertz auf 3:0. Schon jetzt ist es ein Klassenunterschied im ausverkauften Freiburger Stadion. Nach dem Seitenwechsel folgt ein Doppelschlag von Florian Wirtz zwischen der 50. und 57. Minute. Zunächst per Freistoß, dann nach genialer Vorarbeit von Kai Havertz. Dass am Ende alle 7 Treffer auf das Konto der Stürmer gehen, dafür sorgen der eingewechselte Leroy Sané und erneut Tim Kleindienst. Das letzte Heimspiel 2024, eine Fußballgala und ein echtes Statement gegen allerdings überforderte Gäste. Das letzte Länderspiel des Jahres findet am Dienstag in Ungarn statt.
Hat der November einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart. Also lieber Stefan, wie sieht's aus mit den weißen Bärten in den kommenden Tagen?
Ja, Jesse, also weiße Bärte kann es in den nächsten Tagen vor allem in den Mittelgebirgen geben. Aber vielleicht reicht es am Dienstag auch mal für Schnee bis ins Flachland. Aber das gucken wir uns gleich an. Unsere Großwetterlage stellt sich nämlich komplett um. Wir hatten in den vergangenen Wochen fast über 3 Wochen lang überwiegend Hochdruckeinfluss. Und das verantwortliche Hoch zieht nach Osteuropa ab. Und morgen wird dann dieses Sturmtief bei Finnlandwetter bestimmend. Die liniengleichen Luftdrucks, die sogenannten Isobaren, die sind dicht gedrängt. Das heißt, es wird zum einen Wind. Nicht. Zum anderen überquert uns diese Kaltfront hier, also es ist jetzt wirklich mal Bewegung im Wettergeschehen drin. Und wenn das durchgezogen ist, dann haben wir hier schon das Tief für den Dienstag und das wird dann höchstwahrscheinlich ein Sturmtief. Heute Nacht, da zieht die Kaltfront von Norden her erstmal zu uns ins Land. Im Süden ist der Himmel meist sternenklar. Hier und da bilden sich wieder Nebelfelder, vor allem in den Tälern. Auch im Süden geht es morgen erstmal sonnig los, bevor sich die Kaltfront dann mit Regen über die Mitte ausbreitet. Ab 600, 700 Metern schneit es, dahinter mal kurz sonnig, bevor von der Nordsee neue Schauer und einzelne Gewitter aufkommen. Die Temperaturen gehen heute Nacht auf 8 bis 5, im Süden auf 2 bis minus 3 Grad zurück. Morgen tagsüber liegen die Höchstwerte dann bei längerem Sonnenschein im Alpenvorland bei bis zu 11 Grad, sonst werden es 5 bis 9. Und die weiteren Aussichten: Am Montag kündigt sich neuer Regen an, der von Westen zu uns hereinkommt. Am Dienstag dann erwartet uns ein Sturmtief. Das kann dann ganz ordentlich zur Sache gehen. Wahrscheinlich sogar im Norden mal längere Zeit Schneefall. Und dann gibt es noch eine andere Bauernregel. St. Elisabeth zeigt an, was der Winter für ein Mann. Dann hätten wir im Winter viel zu tun.
Dann sag ich herzlichen Dank an den fast bartlosen Stefan.
Gerne.
Dankeschön. Guten Abend noch. So, spät ist geworden. Der Tag hat noch so eine knappe halbe Stunde. Da folgt jetzt ganz flott das Wort zum Sonntag. Haben Sie noch eine gute Nacht und bis morgen. Ich freue mich. Tschüss.